Es geht um Breite der Flure zum Beispiel. Da ist bislang vorgeschrieben, so ein Flur muss mindestens 1,20 Meter breit sein. Wenn du davon abweichst, kriegst du ein Problem. Da haben die Experten gesagt, das ist eigentlich Blödsinn. Das langt, wenn das im Bereich der Türen 1,20 Meter ist, damit man sich vernünftig bewegen kann. Ansonsten reicht auch ein Meter. De facto war es vor allem eine Veranstaltung der Stadtentwicklungsbehörde, also der SPD-Senatorin Karen Pein, die sich da sehr reingekniet hat. Und ich gehe mal davon aus, dass die Grünen das auch mitstützen, aber sie haben es zumindest nicht sichtbar bejubelt.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo und guten Morgen. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Bevor wir zu unseren Themen für den heutigen Freitag kommen, eine Mail stellvertretend zu unserer Episode von vor einer Woche. Wir hatten den, zugegeben, etwas provokanten Titel gewählt: Hamburgs Brennpunkt St. Georg, ist der Stadtteil verloren? Aufhänger ist die Gründung einer Bürgerinitiative mit folgendem Namen: St. Georg für ein sicheres Zusammenleben. Wir hatten ausführlich mit den Initiatoren gesprochen. Die geschilderten Zustände, ich kann es nicht anders sagen, abenteuerlich. Also, die eine Mail, die ich stellvertretend rausgesucht habe, kommt von Kai Kuhn. Er gibt eine kurze, knappe Antwort auf unsere Frage: Ist St. Georg verloren? Kai schreibt: Ja, definitiv. Falls Sie die Folge vom letzten Freitag verpasst haben, wir legen Ihnen diese sehr ans Herz, weil ich konnte es kaum glauben, was wir dort aus St. Georg gehört haben. Okay, damit sind wir wieder in der Gegenwart. Heute kümmern wir uns als erstes um einen mehr als ungewöhnlichen Streit. Es gibt Rassismusvorwürfe von einem Roma- und Sinti-Verein gegen einen Pastor in Ostdorf. Der Streit ist zum Teil eskaliert, die Polizei musste einschreiten. Jetzt gibt es einen neuen Stand und den holen wir uns von Lokalreporterin Kathi Krause. Ein neuer Hamburg-Standard soll den Wohnungsbau leichter machen. Der Senat sowie die Bau- und Wohnungswirtschaft ziehen ab sofort tatsächlich an einem Strang. Welche Auflagen gestrichen werden und somit sowohl für den Bau von mehr Wohnungen als auch für niedrigere Mieten sorgen sollen, erklärt uns Abendblatt-Reporter Andreas Dahl. Klimawandel? War da nicht was? Wenn wir uns den aktuellen Wahlkampf anschauen, dann läuft das Thema etwas unter ferner Liefen. Wir von Hamburg am Morgen können das natürlich nicht ändern, aber wir wollen heute zumindest einen kleinen Akzent setzen. Und bei der Gelegenheit, liebe Autofahrer, gilt also auch für mich, können wir auch gleich mal darauf hinweisen, dass sehr, sehr viele Baustellen in dieser Stadt direkt mit der angestrebten Energiewende bzw. mit dem Klimaschutz zusammenhängen. Der Geschäftsführer der Hamburger Energienetze, Michael Dammer, öffnet uns zum Ende der heutigen Episode mal ein bisschen den Horizont. Wir starten jetzt. Das ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Da wird einem Pastor hier in Hamburg Rassismus vorgeworfen. Von wem? Dem Sinti-Verein, und der ist gleich mal mächtig auf der Zinne. Es kommt sogar während einer Demo zwischen den Anhängern des Pastors und Mitgliedern dieses Vereins zu Handgreiflichkeiten und die Polizei muss einschreiten. Kathi Krause, unsere Lokalreporterin, jetzt zugeschaltet. Was ist denn bitte in der Kirchengemeinde in Ostdorf, Achternborn, bloß los?
Ja, in der Maria Magdalena Kirchengemeinde in Ostdorf brodelt es gewaltig. Es gibt derzeit dort große Probleme aufgrund eines Vorfalls, der sich aber schon vor Jahren, also 2023, öffentlich geworden ist. Es gibt Vorwürfe gegen den Pastor, der dort tätig ist und jetzt aber die ganze Zeit freigestellt war. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt und daran schaukelt sich der ganze Fall hoch. Ihm wird unter anderem Rassismus vorgeworfen.
Gut, das ist, auf der einen Seite müssen wir sagen, bei Rassismus gehen immer sofort alle Alarmglocken an. Auf der anderen Seite, wenn wir ganz ehrlich sind, du kannst unfassbar schnell in dieser Ecke stehen und hast eigentlich gar nichts gemacht. Kannst du uns ungefähr sagen, was denn vorgefallen ist? Ich nehme an, das ist ein laufendes Verfahren, aber trotzdem würde man ja mal gerne verstehen, warum sich diese Aufregung auf beiden Seiten hochschaukelt.
Also es gibt in der Kirchengemeinde den Sinti- und Roma-Verein Hamburg, der dort Räume genutzt und mietet. Und es gibt eben diesen besagten Pastor, der da seit langem tätig ist. Und es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten und Vorwürfe. Ich würde die gerne an dieser Stelle nicht wiederholen, weil wir uns gerade jetzt an einem Zeitpunkt befinden, wo die Staatsanwaltschaft eigentlich jederzeit mitteilen will, wie sie denn ihre jahrelangen Ermittlungen ausgehen.
Ja, Kathi, an der Stelle darf ich dich aber trotzdem unterbrechen. Ich finde es okay, dass du auf diesem Standpunkt stehst, aber würdest du zumindest uns einen Hinweis geben und sagen, nach deinem Verständnis hätte es eine rassistische Note, wenn es stimmen würde? Oder würdest du sagen, kann man so und so sehen?
Also genau, ich wollte noch gerade ausführen, also wenn diese Vorwürfe stimmen, was wir sozusagen in diesem Punkt ja noch nicht sagen können, dann sind die von einer Brisanz, die absolut gerechtfertigen, dass man dort schnell eingreift.
Okay, und dieser Pastor war aufgrund dieser Vorfälle freigestellt und warum durfte er jetzt zurückkommen?
Er hat sich gerichtlich, also es gibt ja nochmal ein eigenes Kirchengericht und da hat er sich gegen sozusagen in einem Eilverfahren gegen diese Freistellung gewehrt. Und die IKD und dieses Kirchengericht haben eben geurteilt in zwei Instanzen, dass er sozusagen zurückkehren kann. Und das hat man dann umgesetzt.
Also angeblich hat er rassistische Äußerungen in Richtung des Roma- und Sinti-Vereins, der dort Räume gemietet hat, in der Kirche geäußert.
Es sind auch andere Vorwürfe tatsächlich. Es gibt ja auch eine schwarze Community, die ähnliche Dinge vorbringt. Es gibt aber auch ein anderes Lager, das sich sozusagen auf die Seite des Pastors stellt. Die sagen, es hätte nie solche Vorwürfe gegeben, aus ihren Erfahrungen, Schatz. Und gerade in der Gemeinde in Osdorf, die nun sehr, also Osdorf verborgen, als multikulturell geprägt, die berichten eben aus jahrelanger Erfahrung, dass sie so etwas nicht wahrnehmen. Und genau da schaukelt es sich eben jetzt auch gerade hoch.
Das heißt,
also das größte Problem, was da gerade herrscht, ist, dass es einfach seit 2023, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht abgeschlossen sind. Man alle harren und warten darauf, dass man sozusagen jetzt zum Abschluss kommt, den man ja auch immer sozusagen täglich zusagt und dann eben sagen kann, so, wo befinden wir uns jetzt? Stimmt es nicht? Gibt es ein Verfahren? Wird er jetzt freigestellt? Gibt es Konsequenzen oder nicht? Und so ist er jetzt da, soll irgendwie einen Gottesdienst halten und seine Arbeit machen und gleichzeitig gibt es eine große Gruppe an Menschen, die vielleicht zu Recht ihn kritisieren und eben auch natürlich fordern, dass es da Konsequenzen gibt.
Und das geht sogar so weit, dass beide Gruppen, also jeweils die Vertretung, entweder ich bin für ihn oder gegen ihn, sich dort vor der Kirche zu Demonstrationen oder Kundgebungen treffen, die dann auch sich so hochschaukeln. Ist das richtig, Kathi, wie ich es vorhin erzählt habe, dass die Polizei kommen musste? Fasse ich mir ja auch ein bisschen an den Kopf.
Ja, also ich war ja vor Ort, ich war auch erstaunt, es waren bestimmt, ich würde sagen, 150 Demonstranten, die sozusagen diesem Aufruf gefolgt sind, das sind die Roma-Vereins, die auch aus Schleswig-Holstein zum Teil von Verbänden kamen und uns ihre Unterstützung zugesagt hatten, auch politischerseits. Und es gab eine Gruppe von, das ist schwer zu schätzen, ich würde sagen 50 Leuten, die letztlich teilweise auch aus derselben Kirchengemeinde sind, die sich sozusagen jetzt auch unversöhnlich gegenüberstehen, die eben gesagt haben, die Demo war angemeldet gegen Rassismus. So, und ich glaube, in der grundsätzlichen Richtung sind sie sich ja auch alle einig, dass es gegen Rassismus
völlig
ist.
Klar.
Aber letztlich ging es dann ja doch eigentlich die ganze Zeit um den Pastor, was er gesagt hat. Und auch auf den Plakaten fanden sich eben Beiträge wie, dass Pastor der Rassist ist nicht sozusagen in die Kirche gehört. So, und das war natürlich dann in Wirklichkeit so. Und dann verlangte eben die eine Gruppe, dass die andere des Platzes verwiesen wird. Und die wollten aber nicht gehen, weil sie sagen, sie sind ja grundsätzlich gegen Rassismus. Und dann musste die Polizei gerufen werden, damit sie diese Gruppen trennt. Und das haben dann auch mehrere Kollegen da gemacht und dann auch die ganze Zeit dann dazwischen gestanden und versucht, die sozusagen auseinanderzuhalten. Und es war auch eine unheimlich unangenehme Stimmung, weil die sich auch gegenseitig überhaupt nicht getraut haben und sich gegenseitig gefilmt haben. Und der darf hier nicht stehen und der muss hier auch raus. Und wie gesagt, in einer Kirchengemeinde auf Kirchengrund vor dem Eingang.
Geht ja eigentlich immer noch auch in der Kirche nach dem Prinzip, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich könnte jetzt noch andere Teile aus der Bergpredigt mal frei zitieren, aber das nur mal nebenbei. Kathi, es ist schon natürlich verrückt im Sinne von, wir sind ja alle gegen Rassismus und dass sich dort zwei Gruppen, die das Gleiche sagen, gegenüberstehen, so unversöhnlich auch, ist natürlich doppelt frustrierend. Nochmal die Frage aber in Richtung der Staatsanwaltschaft. Das ist ja jetzt kein überraschender Vorgang, dass ein Verfahren sich hinzieht. Kennen wir ja auch von anderen Fällen. Aber ich überlege jetzt nur mal angenommen, er wird freigesprochen. Mhm. Nur mal angenommen. Was passiert dann, was wird dann dieser Roma- und Sinti-Verein sagen, der ja fest davon überzeugt ist, dass der Mann Rassist ist?
Das ist aber ja Spekulation letztlich. Ja,
logisch.
Ne? Also ich meine, letztlich sollte man sicher, wenn wir uns in einem Rechtsstaat befinden, diese Dinge dann annehmen, die werden das dann ja auch begründen. Vielleicht ist es ja aber auch ganz im Gegenteil so, dass das jetzt ja auch zu einem Verfahren führt. Ich bin ja überrascht. Die Nordkirche hat sich ja sehr deutlich positioniert, indem sie ja ihn sofort freigestellt hat. Die kennen die Vorwürfe ja letztlich auch. Und zwar mit der Begründung, dass sie sonst einen enormen Schaden, dass sie einen Schaden von der Kirche abwenden wollten. Also so, das ist eigentlich relativ deutlich für eine Kirche, so als Arbeitgeber. Und auch, was mich auch erstaunt hat, war, dass bei der Demo auch der Propst vor Ort war, der ja immerhin der Chef des besagten Pastors ist und dort sich auch geäußert hat, wobei er sich mit keinem Wort zu dem Pastor, sondern eben zum Thema Rassismus geäußert hat, was ja vielleicht auch in diesen Zeiten auch sehr angebracht ist.
Ja, das heißt also, wir haben jetzt von dir eine ganze Menge Infos bekommen, kann sich ja jeder erstmal so auf dieser Basis schon mal so, ich sag mal, kein legales, aber ein halbes Urteil bilden. Und wir warten einfach mal ab. Das ist ja im Rechtsstaat, du hast ja völlig recht. Es kann ja in die und in die Richtung gehen. Einfach mal ab, wie da die Staatsanwaltschaft, was die dann sagt. Ob dann Verfahren tatsächlich eröffnet, ob der Mann vor Gericht kommt oder nicht. Das ist doch das Einzige, worauf wir jetzt warten können. Und mein Appell wäre jetzt, Kathi, musst du die Lage vor Ort beurteilen, aber einfach, dass man sagt, bitte haltet euch dann daran.
Ja, das wäre schön. Vor allem macht es vielleicht auch Sinn, sich doch nochmal Gedanken darüber zu machen, ob nun man das als Urteil empfindet oder nicht, ob es nicht aufgrund dieser verfahrenen Situation doch zu einem Kompromiss führen kann, wenn auch der Betroffene sich überlegt, es gibt ja noch andere Kirchengemeinden. Also das heißt ja nicht, dass er deshalb nachgibt oder sich schuldig bekennt, aber auch trotzdem kann es ja dazu führen, dass dieser Konflikt beendet wird. Ich weiß ehrlich gesagt trotzdem nicht, wie du schon sagtest, wie geht es denn weiter in einer Gemeinde, wo sie sich so gegenübersteht, kann es ja eine Option sein, darüber nachzudenken, auch woanders tätig zu sein.
Rassismusstreit um einen Pastor in Ostdorf. Kathi, tausend Dank. Es ist eine Katastrophe. Noch nie wurde Wohnraum so dringend benötigt wie heute. Aber neue Wohnungsbauprojekte entstehen kaum noch. Und wenn dann doch, sind die Mieten für die meisten Menschen oft unbezahlbar. Doch jetzt gibt es eine großartige Neuigkeit. Unter dem Titel Hamburg Standard geht der Senat in die Offensive. Der Schlüssel für mehr bezahlbaren Wohnraum? Abgespeckte Auflagen. Abendblatt-Redakteur Andreas Dahl jetzt bei uns im Podcast. Andreas, ist das mal wieder die übliche Politiker-Blabla-Absichtserklärung oder ist das der große Wurf?
Ich würde eher zum großen Wurf tendieren. Also natürlich ist den Politikern, also in dem Fall jetzt dem Bürgermeister, der Stadtentwicklungssenatorin, es schon wichtig, auch diese Nachricht nochmal im Wahlkampf, also vor der Wahl zu setzen. Wir tun was gegen die hohen Baukosten. Aber das ist jetzt nicht so, dass die sich das vor einer Woche überlegt haben, wir könnten ja mal was tun, sondern die saßen seit fast einem Jahr mit ungefähr 200 Experten aus sämtlichen Bereichen zusammen, also Ingenieure, Architekten, Projektentwickler und. Die haben gemeinsam da gesessen, in Arbeitsgruppen getagt und haben sich überlegt, was können wir tun gegen diese ausufernden Baukosten. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Also das ist nichts, was sich mal eben irgendwo in der Behörde jemand überlegt hat, um noch einen Punkt im Wahlkampf zu machen.
Und dann lass uns mal ein paar Details ansprechen, damit wir vielleicht ein bisschen genauer verstehen, was bedeutet dieser Hamburg-Standard? Vielleicht kannst du zwei, drei Beispiele einfach mal nennen.
Ja, man muss dazu wissen, dass es diese sogenannten anerkannten Regeln der Technik gibt. Das gilt bundesweit, legen da quasi Experten regelmäßig fest, was gerade so Standard ist und woran man sich tunlichst halten sollte. Ein Problem, man muss sich nicht zwingend dran halten als Bauherr, aber wenn man davon abweicht, könnte man Ärger kriegen, weil dann vielleicht ein Mieter oder ein Käufer sagt, da hast du dich doch nicht an die Regeln gehalten. So, aber trotzdem sind alle Experten oder sehr viele der Meinung, dass diese Regeln total übers Ziel hinausgeschossen sind. Und die Länder haben die Möglichkeit zu sagen, wir legen eigene Standards fest, die einfach etwas niedriger sind und schaffen damit Rechtssicherheit für Projektentwickler oder Bauherren, wenn sie sich also nur an die niedrigeren Standards halten, dass das auch okay ist. Das ist in diesem Fall passiert und müssen die Ersten das mal umsetzen und gucken, wie das so klappt.
Und ich tippe mal, es geht um Energieeffizienz der Gebäude und Schallschutz und dergleichen, weil das ist ja auch oft in der öffentlichen Diskussion ein Thema, dass da die Anforderungen viel zu hoch wären, sagen die einen. Die anderen sagen, nee, ist genau richtig.
Genau, es geht um Schallschutz zum Beispiel. Der Bürgermeister nennt immer den schönen Fall seines eigenen Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, in dem er sagt, ja, ich höre manchmal die Nachbarn über mir oder neben mir, aber was ich noch nie gehört habe, ist, dass jemand auf dem Balkon Krach macht. Trotzdem ist Trittschallschutz auf dem Balkon noch vorgeschrieben. Da sagt er, das kann doch weg. Sagen alle Experten, ja, kann weg. Das gibt's noch in vielen anderen Fällen. Man muss auch Trittschall irgendwo im Keller haben, an der Bodenplatte und so weiter. Alles Dinge, die Geld kosten und wo die Experten sagen, das braucht man eigentlich nicht. Und es mindert auch die Wohnqualität nicht. Dann geht es insgesamt, haben die 39 Punkte identifiziert. Es geht auch um Brandschutz zum Beispiel. Bislang ist es so, dass man häufig Gebäude aufstocken könnte um mehrere Wohnungen, aber die Feuerwehr sagt, da muss irgendwo ein zweiter Fluchtweg nachgewiesen werden. Und weil es den nicht gab, ist es gescheitert. Jetzt haben sie sich mit der Feuerwehr geeinigt, die ja für den Brandschutz zuständig ist, dass es auch reicht, wenn man an einer Stelle mit einer langen Leiter an das Gebäude rankommt und das sozusagen als zweiter Fluchtweg definiert werden kann. So, damit sind mehr Dachaufstockungen möglich. Es geht um Breite der Flure zum Beispiel. Da ist bislang vorgeschrieben, so ein Flur muss mindestens 1,20 Meter breit sein. Und wenn du davon abweichst, kriegst du ein Problem. Da haben die Experten gesagt, das ist eigentlich Blödsinn, das langt, wenn das im Bereich der Türen 1,20 Meter ist, damit man sich vernünftig bewegen kann. Ansonsten reicht auch 1 Meter. Spart Geld und schafft gleichzeitig mehr Wohnfläche. So kann man da durchgehen. Es gibt nicht die eine große Maßnahme, die dann die Baukosten reduziert, sondern es ist die Summe der vielen kleinen Maßnahmen.
Und da gibt's eine Regelung, die kannte ich gar nicht. Vielleicht habe ich mich damit aber auch nicht gut genug beschäftigt, dass das Warmwasser in einer bestimmten Zeit, wenn man den Hahn aufdreht, auch tatsächlich warm wird. 30 Sekunden, ist das richtig?
Ja, die sogenannte 30-Sekunden-Regel, die kannte ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Wie überhaupt ganz viele Regeln, von denen man gar nicht geahnt hat, dass es sie überhaupt gibt. Aber in Sachen Bürokratie sind wir ja sehr erfinderisch in Deutschland. So, und diese Regel besagt, genau wie du es beschrieben hast, dass also, wenn man den Hahn aufdreht, innerhalb von 30 Sekunden heißes Wasser kommen muss. Und da haben sie jetzt auch gesagt, da muss man sich in Hamburg nicht mehr dran halten. So, das bedeutet natürlich, es muss irgendwo schon heißes Wasser vorgehalten werden, das dann eben schnell durch die Leitung fließt, was ja Geld kostet. Und künftig ist es ja nicht so, dass dann aus den Leitungen kein heißes Wasser mehr kommt, sondern es dauert vielleicht einfach etwas länger oder es ist vielleicht nicht ganz so heiß. Aber es kommt noch weiter heißes Wasser aus den Leitungen in Hamburg.
Ja, da bin ich ja beruhigt. aber Andreas, kann man das denn auch in Geld ausdrücken? Gibt es, damit es so ein bisschen mehr, damit wir was in der Hand haben, gibt es Beispielrechnung? Kann man erklären, was diese ganzen Vorgaben, die jetzt gestrichen werden, also es ist ja tatsächlich handfester Bürokratieabbau, das müssen wir ja auch mal sagen, ist ja toll. Kann man sagen, was man spart, was das vielleicht am Ende auch für einen Mieter bedeutet?
Das war sogar eigentlich der Kern dieser ganzen Veranstaltung, dass sie festgestellt hatten, dass die Baukosten im Mittel bei ungefähr 4.600 Euro pro Quadratmeter liegen. Also wenn ich ein Gebäude neu erstelle, ein Wohnungsgebäude mit Wohnung. Und das führt dazu, dass du am Ende Mieten so um 20 Euro pro Quadratmeter nehmen musst. Das ist viel zu hoch. Und sie haben, das Ziel war zu sagen, wir müssen runter auf 3.000. Und sie haben es jetzt sogar ein bisschen übererfüllt und sagen, wenn wir alle Maßnahmen zusammennehmen und die wirklich alle wirken, dann können wir die Baukosten um 2.000 Euro senken. Also von 4,6 auf 2.600 Euro. Das ist natürlich jetzt der extrem positive Fall. Aber so, und das Ganze summiert sich eben durch die vielen Einzelmaßnahmen, die sie auch immer mit einer Hausnummer versehen haben, gesagt, hier, das bringt 3 Euro, das bringt 7 Euro, das bringt 40 Euro. Ich glaube zum Beispiel, das mit dem Brandschutz ist mit 45 Euro da ausgewiesen. Und so kommt man dann hoffentlich zu einer Senkung der Baukosten.
Und abschließend, Andreas, es ist ja toll. Ich würde ja immer erstmal so aus dem Affekt, möglicherweise ist es auch ungerecht, sagen, naja, diese ganzen Vorgaben, was Energieeffizienz angeht, das kommt natürlich vorrangig von den Grünen bei uns im Senat. Aber hier sind sich SPD und die Grünen ja scheinbar total einig, oder?
Das ist eine gute Frage, denn diese Baukostensenkung oder dieser Hamburg-Standard ist eigentlich von allen Beteiligten, also ob das Ingenieurkammer, Architektenkammer ist, Wohnungswirtschaft, auch aus der Politik überwiegend sehr positiv bewertet worden. Und eine Äußerung der Grünen dazu habe ich gar nicht gesehen. Also insofern ist das die Frage, wie toll die das eigentlich finden. De facto war es vor allem eine Veranstaltung der Stadtentwicklungsbehörde, also der SPD-Senatorin Karen Pein, die sich da sehr reingekniet hat. Und ich gehe mal davon aus, dass die Grünen das auch mitstützen, aber sie haben es zumindest nicht sichtbar bejubelt. Und es gibt einen Punkt, den sie sicherlich sogar kritisch sehen, das ist nämlich, dass Hamburg künftig den sogenannten Effizienzhausstandard 40, das ist also quasi der höchste Energiesparstandard, den wollen sie nicht mehr aktiv fordern. Also wenn sie irgendwo ein Gebiet ausweisen, dann könnten sie anstatt ja sagen, da müssen sogenannte EH40-Häuser gebaut werden und das wollen sie nicht mehr tun. Und das wird den Grünen möglicherweise nicht so gefallen.
Möglicherweise ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr bezahlbaren Wohnraum in der Hansestadt. Vielen Dank für die Infos an meinen Kollegen Andreas Dey. Boah, noch eine Baustelle. Diesen Satz haben nicht nur Autofahrer ständig auf den Lippen. Auch Fahrradfahrer sind genervt, gelegentlich sogar Fußgänger. Aber wir alle vergessen dabei gern, Diese Baustellen sind nötig. Sie sind ein wichtiger Beitrag für die Energiewende. Ohne diese Baumaßnahmen wird das in Zukunft mit der Stromversorgung wahrscheinlich noch schwieriger, als es uns aktuell eh schon erscheint. Wir lassen uns das mal erklären, und zwar von dem Mann, der genau Bescheid weiß, nämlich von Michael Dammer. Er ist Geschäftsführer bei den Hamburger Energienetzen und wie er in unserem Vorgespräch auch betont hat, er ist kein Politiker. Er und sein Team sind dazu da, den politischen Willen umzusetzen. Erste Frage, Herr Dammann, einmal zur offiziellen Klarstellung. Was sind die Hauptgründe für die vielen Baustellen in Hamburg? Die Hamburger Energienetze sind ja für viele dieser Baustellen unmittelbar verantwortlich.
Ja, wir sind einer von vielen, muss man dazu sagen. Und es gibt zwei Aspekte. Also man kann das Baustellen aus zwei unterschiedlichen Winkeln betrachten. Der erste Winkel ist der, sie nervt, sie behindert mich in meiner Bewegungsfreiheit und ich muss Umwege fahren oder sonstiges, das ist auch absolut verständlich. Und der andere Winkel, auf den man auch gucken kann, ist der, es passiert was, hier wird die Zukunft gestaltet. Es sind neue Straßen, neue Entwässerungssysteme, neue Wassersysteme, neue Fernwärmeleitungen, neue Stromkabel etc., die Hamburg zukunftsfest machen. Und das ist natürlich immer gerne der Winkel, den ich gerne hervorhebe und betone, dass eine Baustelle auch was Positives hat. Nämlich, wenn die Baustelle fertig ist, dann kann jeder sagen, dann freuen sich alle. Erstens das natürlich, das ist auch ein Anreiz, aber es ist natürlich schon so, dass diese Baustellen sehr viel Gutes bewirken in der Stadt und die Stadt zukunftssicher machen. Und deswegen würde ich gerne auch den Winkel, also diesen Betrachtungswinkel auf die Baustellen gerne so ein bisschen ändern in der Bevölkerung, zu sagen, eigentlich ist es schön, dass die Stadt sich für die Zukunft fit macht.
Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt hatte, wir sollten unbedingt mal darüber sprechen, weil ich glaube, das ist vielen von uns ja gar nicht so richtig klar. Wenn Sie sagen Energiewende, Sie begleiten das, wie viel Prozent der Baustellen, kann man das ungefähr sagen, haben denn mit der Energiewende zu tun und jetzt nicht mit Schlaglöchern?
Ja, also Energiewende fängt natürlich beim Verkehr an. Ne? Also da kommen die Fahrradwege dazu, dann kommen die Energiewerke. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, die in die Daseinsvorsorge reingehen. Wasser, Siegel, Strom, Wasserstoff, Gaserneuerung. Solange wir praktisch noch eine Gasversorgung in Hamburg haben, müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass die sicher ist, auch für die Zukunft. Aber prozentual das zu bewerten, ist schwierig, weil Straßen kommt natürlich auch dazu und es ist ja immer die Frage, wie groß die Baustelle ist. Aber ich würde sagen, ein großer Teil ist schon, Energiewende getrieben, Fahrradwegeausbau. Wenn man das alles mit reinrechnet, ist das schon die Hauptaufgabe. Also wir haben ja einen Status quo und den müssen wir auch für die Zukunft sichern. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, die Stadt heute schon mit Energie versorgt. Und das ist natürlich auch so, dass diese Leitungen irgendwann in die Jahre kommen und erneuert werden müssen. Und das ist natürlich auch kein kleiner Bestandteil. Ja. Das mischt sich so ein bisschen in Bestandsschutz, sag ich mal so, Status quo erhalten und Energiewende.
Also ja, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber nur mal eine theoretische Frage, weil Sie kennen das ja wahrscheinlich auch. Sie fahren an einer Baustelle vorbei und denken immer, da wird ja gar nicht gearbeitet. Was ist denn da los? Aber da wird teilweise, und da stecken dann manchmal Sie dahinter, ich sag's mal, unterirdisch gearbeitet, oder ist das falsch?
Ja, das ist so. Also das ist auch so, dass teilweise mal Baustellen stehen, wo man denkt, so, da wird gar nicht gearbeitet. Es ist leider oft so, dass wir gerade bis zur Inbetriebnahme des Netzes auch mal Kopflöcher, also sogenannte Baustelleninseln, offen lassen müssen, bis wir sie dann in Betrieb nehmen können. Weil das ist natürlich, die Kabel werden unterirdisch verlegt. Teilweise machen wir das auch schon mit neueren Verfahren oder mit moderneren Verfahren, Spülbohrverfahren etc., wo wir praktisch dann unter der Straße gar nicht aufmachen, sondern unter der Straße mit einem Spülbohrverfahren sozusagen einen Kanal graben. Das geht auch mal relativ schnell. Man sagt auch Schießen dazu mit Raketen. Das hört sich jetzt ein bisschen militaristisch an, ist es aber tatsächlich nicht, sondern es ist tatsächlich einfach nur, dass man unterirdisch Leitung verlegt, ohne einen Graben zu ziehen. Und das sind natürlich alles Sachen. Und diese Kopflöcher, die dann bleiben, die bleiben natürlich oft ein paar Wochen offen, weil wir natürlich nicht wieder zumachen und wieder aufmachen. Das ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, weil es einfach tatsächlich sehr viel Geld kostet und würde auch nicht dazu führen, dass dann würde mal kurz da die Baustelle weg sein, dann ist sie wieder da. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Baustellenkommunikation, dass die Menschen wissen, wann eine Baustelle da ist, wie lange sie da ist und warum sie da ist.
Ja, Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind ja kein Politiker, aber kann ich Ihnen entlocken, dass Sie teilweise über die Koordination vielleicht auch nicht ganz glücklich sind?
Also wir sind auf dem Weg der Besserung.
Okay.
Also wir haben vor Jahren damit begonnen und es ist, glaube ich, gerade ein großes Thema. Und wir haben gesagt, die Leitungsträger arbeiten seit Jahren eng zusammen. Ein schönes Beispiel war die Elbchaussee, wo wir mit dem Straßenbau und alle Leitungsträger zusammen diese Maßnahme in einem sehr kurzen Zeitraum, also für diese Baustelle, die Größe der Baustelle, für den ersten Abschnitt zumindest, vollzogen haben. Und wir arbeiten auch an ganz vielen anderen Stellen sehr eng zusammen. Aktuell ist gerade das U5 ein Riesenthema, aber auch Leitungserneuerung. Und da sind wir, das ist natürlich auch so ein bisschen, man lernt aus jedem Bauprojekt. Ne? Man macht mal wieder was falsch oder weiß man, okay, dann nächstes Mal auch mal was anders. Und das ist so ein bisschen Work in Progress, würde ich mal sagen, wo wir an vielen Stellen immer besser werden. Und das wird man, glaube ich, auch in den nächsten Jahren in der Stadt deutlich merken.
Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Verständnis für die eine oder andere Baustelle. Und es schadet auch sicher nicht, dass wir das Thema Energiewende zumindest als Teilaspekt so kurz vor der Wahl einmal ausführlich abgehandelt haben. Dank an Michael Dammann, einen der drei Geschäftsführer bei der Hamburger Energienetze GmbH. So, fertig für heute. Danke an meine Kollegen, die mit dabei waren, Kati Krause und Andreas Dai. Und natürlich danke an Heike Becker und Finja Tomforde, die beide die Redaktion von unserem Podcast rocken. Morgen kümmern wir uns wieder um die große Politik. Geht ja gar nicht anders, denn am übernächsten Sonntag wählen wir ja schon den neuen Bundestag. Vielleicht ist das normal, aber ich habe das Gefühl, so wie diesmal hat es sich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hochgeschaukelt. Es geht hoch her. Also, wir sprechen unter anderem über Robert Habeck, der diese Woche im Bundestag unfassbar in Fahrt war. Wir hören ihn natürlich auch. Wir sprechen über einen Kanzler, der scheinbar durchgehend im Ich-Modus ist. Und, ganz wichtig, wir sprechen über die möglichen Koalitionen. Sprich, wir sprechen über den Tag nach der Wahl. Vielleicht finden wir dann auch heraus, auf welche Machtoption Olaf Scholz vielleicht noch hofft. Das machen wir zusammen mit dem stellvertretenden Chefredakteur vom Abendblatt, mit Matthias Iken. Das wird amtlich und an der einen oder anderen Stelle, so wie ich Matthias kenne, auch unbequem. Bis morgen, schönes Wochenende, wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.